Der typische Lawinentote in Österreich ist einmal auf jeden Fall männlich, mittleren Alters, also zwischen 40 und 50, oft alleine unterwegs und durchaus nicht unerfahren. Also es sind keine Anfänger, die in Lawinen ums Leben kommen. Also es wäre so der typische Lawinentote. Ich meine, wir reden ja immer über die Lawinentoten und das muss man auch mal ganz klar sagen, das Lawinenereignis, besonders mit tödlichem Ausgang, ist sehr, sehr, sehr selten im Verhältnis zu dem, wie viel gefahren wird. Nur ist es halt auch sehr medienpräsent und medienwirksam, weil einen Lawinentoten, den liest man in der Zeitung. Wenn jemand vom Auto überfahren wird, dann liest man es lokal schon, aber das war es dann auch.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Sonne, blauer Himmel, es hat frisch geschneit. Traumbedingungen für Ski- oder Snowboardtouren. Immer mehr Menschen lockt es im Winter ins freie Gelände, abseits der gesicherten Pisten. Tourengehen verspricht die große Freiheit im Schnee und ist eine willkommene Abwechslung zum Alltag geworden. Aber der Sport kann auch zur Überlebensfrage werden. Bei jedem Ausflug im freien und damit ungesicherten Schneegelände sollte man sich mit der Lawinengefahr auseinandersetzen. Doch was heißt das in der Praxis? Und wie sollte man sich auf eine Skitour vorbereiten? Wie im Notfall handeln? Darüber spreche ich mit Gerhard Mössmer. Er ist Ski- und Bergführer und im österreichischen Alpenverein für die Themen Ausbildung und Sicherheit zuständig. Mein Name ist Ornella Wächter. Willkommen bei einer neuen Folge Gut zu wissen, dem Podcast der Tiroler Tageszeitung. Doch bevor es ins Gespräch mit dem Experten geht, vorab 5 Fakten rund um Skitouren und Lawinen, die gut zu wissen sind. Rund 700.000 Skitourengeher sind im Winter in Österreichs Bergen unterwegs. Dementsprechend gestiegen sind auch die Verkaufszahlen. Knapp 30% aller verkauften Ski im heimischen Handel und damit rund 65.000 Paar waren Tourenski. Einen unverspurten Hang im Gelände abzufahren, kann bei bestimmten Bedingungen eine Lawine auslösen. Insgesamt werden 3 Arten unterschieden: Lockerschneelawinen, Gleitschneelawinen und das Schneebrett. Letzteres wird meistens von Skifahrern selbst losgetreten und gehört damit zu den häufigsten Ursachen von Lawinenunfällen. Die Lawinengefahr im Gelände ist von vielen Faktoren abhängig, etwa von der Menge an Neuschnee, der Beschaffenheit der Schneedecke, Temperatur, Wind und von der Neigung der Hänge. Lawinengefährdungen sind daher häufig nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Wie hoch das Risiko ist, schätzen Lawinenwarndienste auf einer 5-stufigen Warnskala ein. 1 steht für geringe, 2 für mäßige, 3 für erhebliche, 4 und 5 für große bis sehr große Gefahr. Die meisten Lawinenunfälle im vergangenen Winter ereigneten sich bei einem sogenannten Dreier. In diesem Fall wird die Schneedecke insbesondere an Steilhängen als schwach bis mäßig verfestigt eingeschätzt. Bereits bei geringer Zusatzbelastung, etwa einem Skitourengeher, der einen Hang quert, ist eine spontane Auslösung einer Lawine möglich. Im vergangenen Winter zählte der österreichische Lawinenwarndienst 156 Lawinenunfälle, bei denen Personen beteiligt waren. Insgesamt kamen 15 Menschen dabei ums Leben. Die meisten der Unfälle und auch Todesopfer wurden in Tirols Bergen gezählt.
Wie man sicher in den Bergen unterwegs ist und wie man bei einem Lawinenunfall richtig und schnell handelt, erklärt uns jetzt Gerhard Mössmer. Hallo Gerhard.
Hallo Ornella.
Gerhard, du bist beim Alpenverein für die Themen Sicherheit und Ausbildung im Bergsport tätig. Du hältst auch Vorträge über Lawinenrettungen und du bist aber auch selbst im Gelände als Bergführer und Skiführer unterwegs. Warst du denn auf einer deiner Touren schon einmal in so einer Situation, das heißt, hast du schon selber mal als Retter Hilfe geleistet bei einem Lawinenunfall?
Ja, das ist richtig. Ich bin als Berg- und Skiführer unterwegs. Ich bin auch zusätzlich bei der Bergrettung. Und gerade als Bergretter, auch wenn man jetzt privat in einem Skigebiet unterwegs ist oder privat auf Tour ist, ist man schon hin und wieder mit Situationen konfrontiert, wo man helfen muss. Und man sieht dann da auch die unterschiedlichsten Sachen, wie die Leute dann vor Ort agieren, und dementsprechend merkt man, dass in Bezug auf Lawinenrettung, Kameradenrettung bei vielen schon noch Luft nach oben ist.
gehen wir mal in so eine Notfallsituation hinein. Eine Lawine wurde spontan ausgelöst, einer wurde jetzt verschüttet und es gibt jetzt einen anderen, der jetzt den kühlen Kopf bewahren muss eigentlich, also soweit es in so einer Situation ja möglich ist. Wie geht jetzt dieser Mensch vor? Was ist jetzt sozusagen der Ablauf?
Man muss dazu sagen, dass jedes Lawinenereignis speziell ist und jedes Lawinenereignis ist anders. Aber was wir in der Ausbildung machen, das ist, dass wir ein Basisablaufschema lernen und das vermitteln. Und wenn man das Basisablaufschema beherrscht, dann kann man in der Situation angepasst nachher richtig reagieren. Und du hast das Stichwort schon gesagt, kühlen Kopf bewahren, das ist einmal das Allerwichtigste im Notfall Lawine, weil ein Lawinenereignis ist immer was ganz was Spezielles. Das ist eine totale Stresssituation, mit der man grundsätzlich einmal überfordert ist. Deswegen ist der kühle Kopf so wichtig und da gilt das Sprichwort 10 Minutes for 10 Seconds. Also wirklich einmal als allererstes Überblick verschaffen, Ruhe bewahren. Mal schauen, was ist denn eigentlich passiert, wie viele sind betroffen, bestehen weitere Gefahren. Dann gilt Notruf absetzen so schnell wie möglich, beziehungsweise wenn ohne Zeitverlust möglich. Wenn ich jetzt alleine bin, dann muss ich situativ entscheiden, ob ich zuerst den Notruf absetze oder ob ich sofort retten gehe. Weil wenn ich jetzt 300 Meter unter dem Lawinenkegel stehe, bis ich oben bin, um zu retten, ist die Bergrettung auch schon da, also da setze ich besser davor den Notruf ab. Schon wenn ich weiß, ich kann mit dem LVRS-Gerät umgehen, dann werde ich vermutlich zuerst suchen. Und dann gilt es eben, die Suchphasen anzugehen. Das heißt, wir sind zuerst in der Signalsuche, also wir schalten unser LVRS-Gerät auf Suchen und suchen dann den Lawinenkegel optisch und akustisch nach Signalen ab. Das heißt, unsere Augen sind auf den Lawinenkegel gerichtet, ob Körperteile herausschauen, ob Gegenstände herausschauen. Und wenn ein Körperteil herausschaut, dann kann ich mir den Rest der LVS-Suche eh sparen. Sollte das nicht der Fall sein, suche ich den Lawinenkegel systematisch ab nach einem Signal, den sogenannten Suchstreifen. Wenn ich dann ein Signal habe, dann geht es in die Grobsuche. Das heißt, ich bewege mich dann schnell am Lawinenkegel fort und schaue, dass das Signal kleiner wird. Und dann kommen wir in einen Bereich, wo ich dann merke, dass ich sehr nah bin. Das ist dann die sogenannte Feindsuche. Wenn die Feindsuche abgeschlossen ist, dann beginnt das Sondieren und als allerletztes dann das Schaufeln.
Ich habe auch gelesen, dass möglicherweise ein Handy diese Signale stören kann beim Suchen, also mit dem LVS-Gerät. Stimmt das oder ist das irgendwie ein Mythos?
Nein, das ist richtig. Es gibt ganz aktuelle Untersuchungen und das ist nicht nur das Handy, sondern das sind GPS-Uhren, das ist ein GoPro, das ist der elektronische Airbag-Rucksack, die beeinflussen alle das LVS-Gerät. Und unsere Empfehlung jetzt vom Alpenverein ist so, dass das Handy im Senden-Modus mindestens 20 cm Abstand zum Handy haben muss und im Suchen-Modus mindestens 50 cm. Das heißt, das kann ich so herstellen, also diesen Abstand, indem ich das Handy in der Deckeltasche verstaue, das Handy in der Gesäßtasche verstaue oder das Handy an Dritte übergibt, während ich selber suche.
Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs eine Grafik gesehen mit den Überlebenschancen von Lawinenopfern. Wie viel Zeit bleibt einem als Retter, wenn Menschen im Schnee verschüttet wurden?
Vielleicht muss ich im Vorfeld was zu der Grafik sagen. Wir haben in Österreich in 17 Jahren in etwa 2/3, die durch Ersticken in der Lawine sterben. Das sind all jene, die in die Lawine kommen. Und 1/3, also ungefähr 30%, versterben durch Trauma. Das heißt, die sind bei Stillstand der Lawine bereits tot. Die anderen 2/3, also ungefähr 57%, die haben in den ersten 18 Minuten eine sehr hohe Überlebenschance. Da reden wir von über 90%. Nach diesen 18 Minuten geht die Überlebenschance rapide nach unten. Also da sind wir dann irgendwo zwischen 20% und 30%. Also das heißt konkret, wenn jemand bei Stillstand der Lawine noch am Leben ist, also keine so schweren traumatischen Verletzungen hat, dass er bereits tot ist, der muss in den ersten 18 Minuten von seinen Kameraden gerettet werden. Und ich sage jetzt auch bewusst Kameraden, weil die Bergrettung in den ersten 15, 18 Minuten einfach noch nicht vor Ort ist.
Ich meine, wir reden ja eigentlich jetzt immer über die schlimmste Situation, die man natürlich jetzt so nicht haben möchte auf einer Skitour. Trotzdem Sollte man vielleicht schon vor einer Tour in einer Gruppe oder mit dem jeweiligen Skitourenpartner, mit der jeweiligen Skitourenpartnerin besprechen, was man denn machen sollte oder wie man handeln sollte in einer Notfallsituation? Ist das sinnvoll, im Vorfeld zu besprechen? Oder ist es übertrieben?
Nein, das ist, wäre natürlich toll und ist eine gute Idee, ist nur ein bisschen illusorisch. Was ich empfehlen würde, ist, dass man am Anfang der Saison sich mit der Notfallausrüstung wieder vertraut macht. Und da meine ich jetzt einmal primär gar nicht die LVS-Suche, sondern das Handling von der Schaufel, von der Sonde. Wir erleben immer wieder bei Großen, dass die Sondenverschlüsse nicht richtig zu sind, dann fällt die Sonde auseinander, dass die Leute nicht wissen, wie man die Schaufel zusammensteckt. Sie haben zwar gute Ausrüstung, aber wissen nicht, wie man damit umgeht. Also auch das gehört geübt, diese elementaren Handgriffe und dann natürlich die LVS-Suche. Und wenn man das am Beginn der Saison macht und weiß, dass man es kann, dann hat man im Ernstfall viel ein besseres Gefühl und ich muss das im Grunde im Schlaf abrufen können. Und da, wie gesagt, es ist kein Hexenwerk, aber es entscheidet jede Sekunde über Leben und Tod. Und wenn ich das übe, wenn ich das Intus habe, dann kann ich im Ernstfall auch retten und das gilt schon zu üben, ja.
Wir haben ja jetzt öfter auch über die Ausrüstung gesprochen, was man schon so aus Medienberichten lesen kann. Zumindest ist das so der Tenor, dass die Menschen eigentlich immer sehr gut ausgerüstet sind. Trägt es denn zu mehr Sensibilisierung zum Thema Lawinenrettung bei oder ist es eher so, dass man sich sicherer fühlt und vielleicht auch andere Touren wählt, wenn man weiß, man ist gut ausgerüstet?
Ich möchte ein bisschen differenzieren. LVS-Gerät, Schaufel und Sonde sind mittlerweile Standard. Also die muss man einfach dabei haben, diese Ausrüstungsgegenstände. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass man, wenn man diese Gegenstände mit dabei hat, dass man dann offensiver wird, weil es einfach ohne eh nicht geht. Was den Lawinen-Airbag betrifft, kann man schon sagen, dass dieser eventuell die Risikobereitschaft etwas steigert, weil die Leute denken, naja, mit Airbag kann ich ja nicht einmal verschüttet werden und dann kann ich vielleicht schon ein bisschen ein höheres Risiko eingehen. Vielleicht gar nicht einmal bewusst, sondern eher im Unterbewusstsein und ich nehme mich auch da selber gar nicht aus, dass ich schon einmal die eine oder andere Skitour gehabt habe ohne Airbag, wo ich mir gedacht habe, jetzt wäre vielleicht der Airbag auch nicht ganz ungeschickt.
Ich meine, die Lawinenprognosen, die werden ja eigentlich auch immer besser. Sie werden auch sehr bekannt. Also es gibt jetzt wenig Leute, glaube ich, die nicht auf die Lawinenprognosen schauen im Vorfeld einer Tour. Und trotzdem passieren eigentlich schon jeden Winter sehr viele Unfälle. Oder ist es eher gefühlt?
Diese Wahrnehmung? Stimmt zum Teil. Was richtig ist, ist, dass die Leute den Lawinenlagebericht oder den Lawinenreport anschauen. Allerdings, und da geht jetzt auch wieder ein Appell an die Community, sehr oberflächlich. Also die Leute wissen über die Gefahrenstufe Bescheid, vielleicht nur über das Lawinenproblem und eventuell über die Gefahrenstellen. Aber so die Detailbeschreibung, die lesen sie dann nicht mehr so genau. Und dann kommt noch dazu, dass nur lesen ist ein bisschen zu wenig. Ich muss es verstehen auch und ich muss es dann im Gelände auch verifizieren. Also ich muss dann das schon von der Theorie in die Praxis übertragen und mir im Gelände dann Gedanken darüber machen, was ist denn da eigentlich drinnen gestanden? Und das andere ist das, dass in Wahrheit nicht mehr passiert, im Gegenteil. Wir haben in den letzten 20 Jahren statistisch ein bisschen mehr wie 20 Lawinentote in Österreich pro Jahr. Und die Statistik, also die Lawinentoten, die gehen Gott sei Dank nach unten. Im Moment sind wir in den letzten 5 Jahren bei knapp über 16 Lawinentote. Also, dass mehr passiert, kann man definitiv nicht sagen. Im Gegenteil eigentlich. Es passiert weniger im Verhältnis zu dem, wie viel mehr Leute im Gelände unterwegs sind.
Ich habe auch gelesen, die meisten Lawinenunfälle passieren eigentlich bei der Stufe 3. Die Stufe besagt ja, dass erhebliche Lawinengefahr besteht, also dass sozusagen schon bei einer leichten Zusatzbelastung spontan eine Lawine ausgelöst werden kann. Warum geht man dann trotzdem bei so einer Stufe ins Gelände? Also woran liegt das, dass genau dann eigentlich die meisten Unfälle passieren und dass man da nicht vorsichtiger bei der Tourenauswahl vorgeht?
Ja, da kommen jetzt auch wieder einige Faktoren zusammen. Ich sage immer, der Dreier ist in der Schule keine schlechte Noten gewesen. Und der suggeriert da, dass man beim Dreier, ja, das ist jetzt nicht ganz gut, aber es ist auch noch nicht ganz schlecht, dass man beim Dreier durchaus noch Skitouren gehen kann. Und das ist ja so. Also der Dreier wird relativ häufig ausgegeben pro Saison und die kann definitiv noch Skitouren gehen und die Gefahr ist noch nicht so offensichtlich. Gerade diese Gefahrenstufe unterschätzen die Leute gern. Auch der Zweier, also bei 2 und 3 haben wir die meisten Lawinentoten, beim Vierer nicht und beim Fünfer schon gar nicht, weil da gehen die Leute einfach nicht mehr ins Gelände, da haben sie auf gut Deutsch gesagt wirklich schon die Hosen voll. Aber beim Dreier möchte man meinen, dass da die Verhältnisse noch gut sein, was nur bedingt stimmt. Also der Dreier ist auch am schwierigsten einzuschätzen, weil die Gefahr nicht so offensichtlich ist. Also da gilt es umso mehr, den Lawinenreport genau zu lesen, sich genau darüber zu informieren, wo die Gefahrenstellen sind, was das Lawinenproblem ist. Aber ich muss mir halt schon in der Planung ein bisschen mehr den Kopf drüber zerbrechen, wo ich überhaupt hingehe. Das heißt, das Um und Auf bei jeder Gefahrenstufe ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da muss ich dann sagen, okay, jetzt ist der Schnee das Problem, dann ist das Gelände die Lösung. Dann bleibe ich halt flacher in Bereichen, wo ich kein Einzugsgebiet habe und kann da durchaus noch, wie gesagt, eine tolle Skitouren machen. Aber Vorsicht ist eben geboten.
Wir haben vorher über Lawinenunfälle gesprochen. Wenn wir da jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen. Also für die, die gerettet wurden und für die, die als Retter, als Retterinnen dabei waren, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein sehr traumatisches Erlebnis auch ist. Im Nachhinein, gibt es denn in Tirol Stellen, an die man sich wenden kann, wenn man denn jetzt das irgendwie auch psychologisch aufarbeiten möchte? Das heißt, da braucht man ja irgendwie auch eine spezielle Beratung.
Definitiv. Also wir vom Alpenverein bieten da einen Service an für unsere Tourenführer, die mit tödlichen Lawinenereignissen konfrontiert waren, eine Krisenintervention, also psychologische Hilfe. Und die wird es auch jedem empfehlen, nicht nur mit Freunden drüber zu reden, aber da auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen durch Psychologen, Psychologinnen, weil das Schlimmste ist, ein Trauma zu haben, das dann nicht aufgearbeitet wird und das dann ein Leben lang verfolgt. Und wenn man da professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, dann hilft es auf jeden Fall weiter, ja.
Lieber Gerhard, ich danke dir für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch.
Ja, danke dir für die Möglichkeit.
Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.